Wer hat schon mal so wirklich Hunger gehabt? Also ich meine jetzt nicht Appetit, sondern Hunger. Genau, einige Hände gehen hoch von Älteren, die hier heute im Gottesdienst sind. Das ist eine bemerkenswerte Sache. Ansonsten ist das vielleicht ein nicht ganz günstiger Zeitpunkt, so kurz nach Weihnachten und Silvester nach Hunger zu fragen. Also das sind in unserem Land und auch bei uns nicht gerade die bescheidensten Tage und Zeiten. Da ist man fast froh, wenn man mal nichts isst ohne Hunger, sondern einfach nur aufhören zu essen. Im weitaus größeren Teil unserer Welt ist uns, glaube ich, das wissen wir alle, aber es ist oft uns nicht bewusst, ist das ein Riesenthema. Also im weitaus größten Teil ist echter Hunger ein echtes Thema. Wenn wir Gottesdienst feiern, sind Menschen dabei aufzuwachen und zu überlegen, wie kann ich heute für meine Familie, für mich, für meine Kinder genug zu essen besorgen? Werde ich heute genug zu essen bekommen? Und wie ich gerade gesehen haben, da melden sich einige, die die Zeiten des Zweiten Weltkriegs oder danach erlebt haben und wissen, was das für eine Zeit war. Und einiges dazu erzählen könnten, wie es ist, vielleicht mit Hunger einzuschlafen und nur ein einziges Ziel zu haben, alles daran zu setzen, etwas zu finden, was man essen kann, um zu überleben. Es geht nur ums Überleben. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der ich wirklich Hunger hatte. Aber die war auch künstlich herbeigeführt. Zu meiner Zeit, als ich Jugendpastor war in einer anderen Gegend, da haben wir als Jugend ein Überlebenstraining gemacht, so Survival-Tour, ganz spannend. 4-5 Tage in den Harz und für diese 4-5 Tage hatte jeder eine Möhre, eine Kartoffel und eine Handvoll Getreidekörner. Und dann sind wir losgezogen und wie gesagt, künstlich herbeigeführter Hunger, das war dem Hunger ziemlich egal, der war ziemlich heftig und das hat wirklich wehgetan. Aber dann sind wir losgezogen, in dem Bewusstsein natürlich, nach 4 Tagen gehen wir irgendwo in eine Pizzeria und da freuen wir uns schon alle drauf. Aber künstlich herbeigeführter Hunger bei diesem Überlebenstraining mit 10 Jugendlichen sind wir losgezogen. Rucksack, Schlafsack, Isomatte, Zelt nicht. Die erste Nacht hat schon geregnet, da haben wir in so einem Unterstand übernachtet, unter Bänken, über Bänken, überall. Fastenzeiten sind auch solche Zeiten, wo wir künstlich ein Hungergefühl sozusagen uns herbeitrainieren. Bewusst zu verzichten, um vielleicht etwas zu spüren von Hunger, um auf Nahrungsaufnahme zu verzichten, um Gott näher zu kommen, um Zeit zu haben, sich nicht ums Essen zu kümmern, sondern in der Gegenwart Gottes die Sinne zu schärfen. Eigentlich ist das Spüren von Hunger etwas Gutes und Gesundes. Es signalisiert uns ja, Achtung, es muss was passieren, ein Grundbedürfnis muss gestillt werden, um zu leben, um zu überleben, um sich gesund zu entwickeln. Mach dich auf die Suche nach Nahrung. Das ist eigentlich das Gefühl von Hunger. Und für, wie gesagt, die meisten ist es kein Spiel wie bei dem Überlebenstraining, mit der Sicherheit im Hintergrund, dass ich jederzeit, wenn es mir zu viel wird, doch kräftig zubeißen kann. Und wenn es heute um diesen Bibelvers geht, den wir eben gehört haben, den Samuel Castro eben gelesen hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ist das auf den ersten Blick seltsam, weil das gar nichts mit Hunger zu tun hat. Aber solche Bibelverse stehen ja nicht irgendwo auf der grünen Wiese oder am Anhang oder irgendwie völlig ohne Zusammenhang, sondern in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang geht es sehr wohl um Nahrungsaufnahme, um Hunger, um Sattwerden. Tausende von Menschen haben sich um Jesus geschart, nachzulesen in eben diesem 6. Kapitel im Johannesevangelium. Und jetzt sind sie hungrig. Vielleicht haben sie Jesus lange zugehört, weil er lange gepredigt hat, steht da nicht, aber wahrscheinlich sind sie da zu Jesus gekommen und jetzt sind sie hungrig. Also wirklich hungrig, sie haben Hunger. Damals auch kein seltenes Gefühl. Und sie bekommen zu essen, Brot und Fisch, das Übliche. Und sie können so viel essen, wie sie wollen, steht da. So viel essen, wie sie wollen. Aber sie wissen auch, dass sie in dem Moment so viel essen können, wie sie wollen, mit einem handfesten Wunder zu tun hat. Und mit einem, der dieses Wunder herbeigeführt hat. Eben diesem Jesus. Da werden 5000 Männer satt mit 5 Broten und 2 Fischen. Und dieser Jesus macht aus diesen 5 Broten und 2 Fischen viel, extrem viel. So viel, dass 12 Körbe übrig bleiben. Also er überschüttet sie sozusagen mit Nahrung. Die Leute sind begeistert. Ich glaube, wären wir auch. Kostenlos Nahrungsmittel. Wenn er das mal so erlebt, dass keiner wirklich dafür bezahlen muss, er denkt, Menschenskinder, das wäre doch die Lösung des Welthungerproblems. Das wäre doch die Lösung unseres Problems mit Nahrungsaufnahme und Suche und Arbeiten und Geld ausgeben. Das wäre doch überhaupt, wenn so einer sowas tun kann, die Lösung aller Probleme. Die lauern doch da förmlich im Hintergrund, wenn so ein Wundertäter unter uns ist. Also die Leute sind begeistert, so einen brauchen sie. Und wer sowas zustande bringt, der ist hervorragend geeignet zum König, also zum Regierungschef. Der hat doch für alles eine Lösung. Und er wird doch mit allem fertig, auch mit unseren kleinen oder großen Problemen im Alltag. Und selbst wenn wir von Hunger keine Ahnung haben, Probleme und Schwierigkeiten im Alltag, da haben wir doch Ahnung von. Wäre es nicht gut, so einen Wundertäter bei uns zu haben, der einmal schnipst und alles ist gut? Der einmal schnipst und alles wird schön. Hier würden 300 Leute sitzen anstatt 100. Wir würden alle ohne Maske hier sitzen, weil dieses Virus weg wäre. Also die Menschen haben ein Wunder gesehen und jetzt wollen sie den Wundertäter erleben und ihn zum König machen. Sie wollen ihm Ruhm, Ehre, Anerkennung und Vertrauen entgegenbringen. Wäre das nicht was gewesen für Jesus? Und schwupps ist Jesus weg. Steht auch in dem 6. Kapitel. Er zog sich zurück an eine einsame Stätte. Er entzieht sich allen Königsmacher-Allüren. Oder Ruhm- und Ehre-Allüren. All dem entzieht er sich. Zwischendurch, dann geht das so weiter, kümmert sich Jesus mal um seine Jünger, die im Boot an das andere Seeufer fahren und völlig verängstigt sind, die gerade die Macht von Jesus erlebt haben, aber schneller wieder vergessen, als er lebt. In Klammern, vielleicht kennst du das auch, eben noch echte Erfahrungen mit Gott und mit Jesus gemacht und einen Tag später die totale Panik, wenn das neue Problem kommt. Wie kann das bloß gut gehen? Er kümmert sich also, als sie im Boot auf dem See unterwegs sind und in einen Sturm geraten. Und er kommt zu ihnen, bringt sie ans andere sichere Ufer. Und währenddessen ist eine große Aufregung unter diesem ganzen Volk, was ca. also 5000 Männer, 20.000 Leute, die satt geworden sind. Das kann doch nicht sein, dass dieser Jesus auf einmal verschwunden ist. Also gehen wir auf die Suche nach ihm. Die ganze Nacht, tagsüber unterwegs, irgendwann finden sie ihn, stellen ihn zur Rede, wo er denn rum war und warum er abgehauen ist und wie er überhaupt da hingekommen ist und was das überhaupt alles soll. Sie lassen also nicht so einfach locker, sie wollen ihn zum König machen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, nachzulesen in Johannes 6, die Verse 26 bis 29, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von diesem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Steht ziemlich direkt vor diesem Bibelvers, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Hunger ist ein gutes Zeichen, dass wir, ein gutes Signal, dass wir Nahrung brauchen. Lebens- und überlebensnotwendig. Die Menschen wissen das sehr wohl. Darum sind sie ja so hinter Jesus her, damit er ihren Hunger nach Brot und Fisch und dem allem stillt. Da stillt auch jemand ihre Bedürfnisse nach vielen anderen Dingen. Körperliche Heilung, Gesundheit. Das haben sie ja alles erlebt. Und dann kommt Jesus und als sie ihn zur Rede stellen und lenkt ihre Aufmerksamkeit bei der ganzen Begeisterung auf einen anderen Hunger, den sie offensichtlich aus den Augen verloren haben oder aus dem Gespür, den sie nicht mehr spüren. Ihr bemüht euch um vergängliche Nahrung, bemüht euch doch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Als ich das mehrfach gelesen habe, dachte ich, das ist wirklich eine Rede für uns heute, 2022. Jesus sagt, ihr seid so damit beschäftigt, vielleicht auch 2022, euch um eure materiellen Dinge zu sorgen und zu kümmern und darum, dass auf dieser Ebene alles gut läuft, spürt ihr eigentlich noch den inneren Hunger? Habt ihr noch ein Gespür dafür, dass da was ist? Oder gibt es den Hunger nicht mehr? Ähnlich wie es bei uns den Hunger nach Essen kaum noch gibt, weil wir, bevor wir Hunger haben, schon was essen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Schaut auf das, sagt Jesus, was wirklich Bestand hat, was nicht vergeht, was satt macht, was Ewigkeitswert in eurem Leben hat und schaut nicht nur auf eure vergänglichen Bedürfnisse, die auch wichtig sind, keine Frage, aber lasst euch von ihnen nicht gefangen nehmen, auch im Jahr 2022 nicht. Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und dann sagen die Leute, gib uns das Brot. Dann brauchen wir nichts mehr zu essen zu kaufen. Dann können wir wirklich satt werden. Und dann haben sie immer noch nicht verstanden, dass Jesus von dem Hunger des inneren Menschen redet, den jeder von uns hat. Jeder von uns. Jeder einzelne Mensch, der jemals auf der Welt gelebt hat und auf dieser Welt lebt, hat diesen Hunger. Die Frage ist nur, ob wir ihn spüren und mit was wir diesen Hunger wirklich füllen. Und dann kommt dieser Bibelvers aus dieser Jahresbibelvers. Bemerkenswert ist dies, dass dieser Jahresbibelvers nur die zweite Hälfte eines ganzen Verses ist. Der Vers heißt nämlich, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausweisen oder nicht abweisen. Zwei Dinge sind dort so elementar wichtig. Glaube ist ein Geschenk. Alle, die der Vater mir gibt. Es wird übrigens dreimal in diesem Kapitel betont, dass dieser Glaube nicht etwas ist, was wir produzieren. Gib dir mal Mühe, glaub mal endlich, du musst glauben. Mach mal. Sondern da heißt es, alle, die der Vater zu mir zieht. In Vers 44 in dem sechsten Kapitel heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Also, dass wir glauben können, dass wir Jesus vertrauen, ist ein Geschenk. Das heißt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau da hängt es. Wenn ich das spüre, dass mir das schwerfällt, zu vertrauen, dann ist nicht der erste Schritt, was kann ich tun? Sondern die Bitte, Herr, mir fällt es schwer zu glauben. Ich bin ein Zweifler vor dem Herrn und vor dir. Und ich zweifle an allem. Wir haben Heiligabend hier, aber hatte diese Geschichte gehört von dem, der gesagt hat, ich zweifle an allem. Aber jetzt stehe ich vor der Krippe und komme mit dem ganzen Zweifel und mit dem ganzen aufgewühlt sein und mit dem ganzen nicht glauben können und meine Bedenken haben. Aber ich stehe hier und ich bitte dich, schenk mir Glauben. Zieh mich zu dir. Vater, zieh mich zu Jesus. Glaube hat seinen Ursprung und seine Grundlage in dem Vater, in Gott. Wir sind als Menschen wieder mal Empfangende. Wir sind als Menschen wieder mal Empfangende und dürfen es sein. Wie entlastend ist das eigentlich? Dass du nicht sagen musst, ja, ich muss meinen Glauben stärken. Wie kriege ich das hin? Und ich habe schon so oft probiert, sondern Herr, füll mich mit Glauben und Vertrauen. Schenk es mir. Das Zweite, Glaube ist unweigerlich mit Jesus verbunden. Geschenkter Glaube dreht sich um Jesus. Glaubt an ihn, vertraut ihm, verinnerlicht Jesus. Erbittet, erwartet, erhofft alles von Jesus, die Erfüllung aller Bedürfnisse. Glaube dreht sich um Jesus und darum, was er will. Dreht sich darum, ihm ähnlicher zu werden, dass sein Wesen, unser Wesen durchzieht und immer mehr prägt. Es geht alles um diesen Jesus, sagt Jesus selbst. Die Ersten, die das hören, die kriegen Schnappatmung. Die sagen, also lass mal lieber die Synagoge im Dorf. Also Jesus, übertreib's nicht. Es gibt da noch andere wichtige Dinge. Und Jesus sagt, nur durch mich, nur wer zu mir kommt, nur wer sein Leben in mir festmacht, nur wer glaubt, und das heißt, nur wer mir komplett vertraut, wer mich verinnerlicht. Später sagt Jesus, auch in diesem Kapitel, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken und da reicht's. Und da sagen die meisten so, Jesus, das war's. Da sagen Jünger und Jüngerinnen Jesu, also Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die ganz eng mit ihm verbunden haben, das ist zu viel. Also das ist genug und gehen und hören auf, Jesus nachzufolgen, weil es einfach zu viel ist, dass alles an Jesus hängen soll. Und dass es nicht noch auch andere schöne Dinge geben soll, die auch satt machen und um den man sich auch kümmern kann. Was nimmt dieser Jesus sich eigentlich raus? Der ist doch Josefs Sohn, heißt es dann. Hunger ist ein gutes Gefühl, nochmal, weil es signalisiert, wir brauchen Nahrung. Hunger unserer Seele ist ein gutes Gefühl, weil sie uns sagt, wir brauchen echte Nahrung. Echte Nahrung. Kann es sein, dass wir diesen inneren Hunger gar nicht mehr richtig spüren? Vielleicht auch, weil wir genug Nahrungsquellen haben, die uns vorgaukeln, dass sie den inneren Hunger stillen. Wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, uns zu sättigen. Die ganze Unterhaltungsindustrie ist darauf ausgelegt, uns zu sättigen, beziehungsweise den inneren Hunger zu betäuben, uns abzulenken von diesem inneren Hunger. Wir haben Unterhaltungsprogramme aller Art, Social Media, die ganz wunderbar, Handys, Smartphones. Also ich muss mich disziplinieren, mit diesem Ding umzugehen. Sonst, das bietet ja unendlich viele Möglichkeiten, Zeit zu verbringen und auch mich mit allem Möglichen zu beschäftigen, was meinen inneren Hunger betäubt. Wie viel Zeit verbringen wir damit? Und manchmal ist es gut, zu fasten. digital zu fasten, Fernsehen zu fasten. Dinge zu fasten, die mir das Gefühl des inneren Hungers nehmen. Und bei allem Fasten ist es genau das, wie wieder sich zu spüren und das, was wirklich wichtig ist und wie wir uns wirklich sättigen können. Gestern habe ich einen Film gesehen, so viel zum Thema Fasten und so. Aber dieser Film, ich habe den bewusst geguckt, als ich sah, der kommt. Dieser Film, kennen manche, heißt Bruce Allmächtig. Ich glaube, manche haben ihn gesehen. Ein sehr tiefgehender und bemerkenswerter Film. Es handelt von einem Mann, dessen Leben den Bach runtergeht und der stinksauer ist auf Gott. Weil er nach seinem Verständnis dafür, Gott dafür verantwortlich ist, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und alles in gute, ordentliche, angenehme Bahnen zu leiten. Und es geht immer mehr zu Bruch und er schimpft mit Gott und schreit ihn an, du großer Zerschmetterer, zerschmetter mich doch, zeig dich mir, du Feigling. Und Gott klingelt bei ihm durch. Er hat plötzlich auf seinem Smartphone oder Handy sieht er eine Telefonnummer, bemerkenswerterweise steht dort eine Zahlenkombination. In der Zahlenkombination kommt vor Psalm 50:15 und 50:23, wer das weiß, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen oder rufe mich an und das ist der Weg, dass ich dir zeige mein Heil. Das kommt dann auf diesem weltlichen Film. Er fordert Gott heraus, sich ihm zu zeigen, anstatt sich feige zu verstecken. Gott macht das, steht plötzlich diesem Bruce gegenüber und Bruce liest Gott die Leviten, klagt ihn an, wirft Gott seine Unfähigkeit vor und Gott sagt, gut, offensichtlich bist du der Überzeugung, dass du es besser kannst und ich übertrage dir jetzt das Gottsein. Und dieser Bruce ist ein bisschen verunsichert, plötzlich, was er alles kann. Hinterher ist er begeistert und fängt an, die Welt nach seinem Gutdünken zu ordnen und alles so zu arrangieren, dass er zu Ruhm, zu Ehre, zu Reichtum kommt und seine Feinde ein richtiges Fett wegkriegen. Blamiert werden bis auf die Knochen. Gott kommt immer mal wieder vorbei, spricht mal kurz mit ihm. Einige ganz weise Sätze. Und Bruce ist irgendwann an dem Punkt, dass er mit seinem egoistischen Handeln, mit seiner egoistischen Allmacht so einen immensen Schaden angerichtet hat auf dieser Welt und in seinem Leben, dass trotz seiner Allmacht alles weiter den Bach runtergeht. Seine Freundin verlässt ihn, weil sie ihn unerträglich findet in seiner Ich-Bezogenheit. Und letztlich merkt dieser Bruce, es geht nicht so weiter. Er merkt, eigentlich weiß ich gar nicht, wie es geht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß weder, was gut ist für andere, noch was gut ist für mich. Und als er dann wirklich am Boden ist, sagt er zu Gott, was soll ich tun? Wie kann ich auch meine Freundin wieder dazu bringen, mich zu lieben? Und dann sagt Gott, bete, bete. Und dann fängt er an zu beten, wieder für seine Wünsche. Und Gott sagt, schon mal gar nicht schlecht, aber es geht besser. Und dann fängt er an zu beten, dass es seiner Freundin gut gehen soll, egal ob sie mit ihm zusammen ist oder nicht. Und dass es dieser Welt gut gehen soll. Und dann sagt Gott, jetzt wirst du richtig gut. Und dieser Bruce kommt am Ende dazu, dass er sagt, Gott, ich weiß gar nicht, was gut für mich ist. Aber du weißt es. Ich überlasse dir alles. Mach du's. Und damit endet dieser Film. Ist es vielleicht so, dass wir so kleine Bruces sind? Manchmal auch denken, wir kriegen das schon ganz gut hin. Und wenn wir es nur regeln würden, manchmal vielleicht müssen wir auch Gott nachhelfen. Gott, du weißt, was gut für mich ist. Gib mir das, was ich brauche. Und bewahre mich davor, dass ich mir selbst meine Wünsche erfülle und hinterher noch viel ausgelaugter und leerer bin als ich. jemals dachte. Magnus Malm, ein schwedischer Autor, Schriftsteller, hat mal gesagt: Christen sind Menschen, die einen großen inneren Hunger verspüren, die einen großen inneren Hunger verspüren und sich weigern, ihn mit etwas anderem zu stillen als mit der Speise, die Gott selbst gibt. Christen sind Menschen, die einen großen inneren Hunger verspüren und sich weigern, ihn mit etwas anderem zu stillen als mit der Speise, die Gott selbst gibt. Darum geht es Jesus. Wer seinen Hunger bei Jesus stillen lassen will, wer Jesus mehr glaubt als allen Versprechungen, die man sich selbst macht oder die Unterhaltungsindustrie oder die Wirtschaft oder die Gesellschaft macht, wer von Jesus seinen Hunger stillen lassen will, der wird nicht abgewiesen. Wer mit seinem Zerbruch und mit all dem, was in seinem Leben gelingt oder nicht gelingt, zu Jesus kommt und sagt: Ich weiß gar nicht, ob das alles gut für mich ist, aber du machst mich satt. Du füllst mich doch. Der wird nicht abgewiesen. Auch die nicht, von denen wir denken, aber die weist Jesus bestimmt ab, weil die so viel Dreck am Stecken haben oder weil die sich nicht richtig verhalten. Alle, die zu Jesus kommen, werden nicht abgewiesen, wenn sie sagen: Herr Jesus, hier bin ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich werde einfach nicht satt. Und es ist ein guter Anfang, auch in 2022, ich glaube für jeden von uns, uns ehrlich zu fragen, vielleicht auch zusammen mit anderen in der Kleingruppe, ganz ehrlich zu fragen, Masken abzunehmen, also ich meine jetzt die inneren Masken abzunehmen und zu fragen, die Frage zu beantworten, wo suche ich eigentlich nach Nahrung? Von was versuche ich mich eigentlich satt zu machen? Und von wem oder was erhoffe ich mir, das zu bekommen, was mich erfüllt, mit Zufriedenheit gibt, mir Frieden, Ruhe, Ausgeglichenheit, Sinn, Orientierung gibt? Ich wünsche uns in 2022 Hunger. Das Gefühl von Hunger. Ich wünsche dir das Gefühl von Hunger, uns das Gefühl von Hunger. Ich wünsche uns eine ordentliche Portion Verweigerungshaltung. Verweigerungshaltung, uns abspeisen zu lassen mit Nahrung, die uns auf allen Ebenen angepriesen wird, aber uns immer noch hungriger und leerer zurücklässt. Und ich wünsche uns in 2022 die Erfahrung, dass Jesus dich und mich und uns mit allem erfüllt, was Ewigkeitswert hat. Was nicht schneller wieder verpufft, als es uns zugute kommt. Das Wunderzeichen am Anfang dieses Kapitels, dass Jesus 5.000 Männer, 20.000 Leute ungefähr hochgerechnet satt macht, deutet auch darauf hin, dass Jesus allein die echte Fülle des Lebens gibt, dass das stimmt, was er sagt. Wie viel bleiben übrig, als alle gegessen haben, so viel sie wollen? 12 Körbe. Also das ist ja ein Zeichen. Jesus gibt die Fülle. Und ich wünsche mir, dass wir die Zeichen wahrnehmen, die Gott uns gibt, dass er uns erfüllen will und dass wir uns nicht mit billig Dosenkost zufrieden geben. Überreich wurden sie beschenkt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie gut ist es, wenn wir wissen, wo wir suchen, müssen und finden werden. Amen.